Trump lacht über den Krieg und die Deutschen sollen dafür zahlen. Nun treibt der Iran-Krieg auch die Lebensmittelpreise in die Höhe. Innerhalb weniger Tage wurde Butter in Deutschland um 20% teurer und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch in Österreich warnt nun eine erste Politikerin vor steigenden Kosten. Und die Lage könnte sich weiter verschärfen. Russland prüft offiziell, die Öl- und Gaslieferungen nach Europa komplett einzustellen. Währenddessen zeigt sich US-Präsident Donald Trump zufrieden über versenkte iranische Schiffe und will offenbar weiter bombardieren lassen. Außerdem in dieser Sendung schwerer Verdacht auf Geldwäsche. War Österreich Ausgangspunkt für Geschäfte in gigantischem Umfang? Und Geheimdienstskandal. Hielt die CIA Informationen zur Krebsbekämpfung über Jahrzehnte unter Verschluss? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die steigenden Preise durch den Iran-Krieg, zu denen wir gleich kommen, verschärfen die wirtschaftliche Talfahrt auch in Deutschland. Und damit beginnen wichtige Meldungen vom Tag. Die Krise der deutschen Industrie erfasst den größten Autobauer des Landes immer heftiger. Volkswagen will bis zum Jahr 2030 in Deutschland insgesamt 50.000 Arbeitsplätze streichen. Das kündigte Vorstandschef Oliver Blume in einem Brief an die Aktionäre an. Konkrete Details zu den geplanten Maßnahmen wurden zunächst nicht bekannt gegeben. 2030 läuft eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft IG Metall aus. Sie schließt betriebsbedingte Kündigungen bislang aus. Seine enge Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat für den österreichischen Biologieprofessor Martin Nowak in seinem Heimatland bislang keinerlei Konsequenzen. Wie mehrere Medien am Dienstag berichten, ist Nowak weiterhin Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bislang musste er sich lediglich einer Prüfung durch eine Ethikkommission stellen. Ein Ergebnis dieser Untersuchung liegt bisher nicht vor. Dabei spielte Nowak im Umfeld von Epstein keinesfalls eine Nebenrolle. Sein Institut an der Universität Harvard wurde über Jahre hinweg massiv von Epstein finanziell unterstützt. Wie eng die Beziehung zwischen beiden war, zeigt auch das Testament des Milliardärs. Darin wurde Nowak mit mehreren Millionen Dollar bedacht. Aus den veröffentlichten Epstein-Akten geht weiter hervor, dass der Wissenschaftler mehrfach die Privatinsel des Sexualstraftäters besucht haben soll. Nach einem dieser Aufenthalte schrieb Nowak wörtlich an Epstein, er sei froh, niemanden umgebracht zu haben. Auch heute beschäftigen wir uns mit den Folgen des Iran-Krieges für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Denn die Preise steigen weiter. Dennoch erklärte US-Präsident Donald Trump am Sonntag, diese Entwicklung sei nicht besorgniserregend. Im Gegenteil. Steigende Kosten für Öl seien, Zitat, ein sehr geringer Preis, den man für die Sicherheit und den Frieden der USA und der Welt zahlen muss. Nur Narren würden anders denken. Es war nicht die einzige Äußerung von Trump, die für Erstaunen sorgt. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Doch zunächst nach Europa. Die Treibstoffkosten waren offenbar nur der Anfang. Mehr als eine Woche nach Beginn des Iran-Krieges fragen sich viele Bürger, droht nun eine neue Welle von Preissteigerungen und Inflation? Erste Anzeichen sind bereits erkennbar. So wurde die Butter erneut teurer und sie gilt als traditionell Frühindikator für die Entwicklung der Lebensmittelpreise. Ein Päckchen deutsche Markenbutter, dahinter verbergen sich meist die Eigenmarken der Händler, kostete vor Kriegsbeginn 99 Cent. Aktuell sind es 1,19 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von rund 20% innerhalb nur einer Woche. Und diese Entwicklung trifft Verbraucher, die ohnehin immer tiefer in die Tasche greifen müssen. Eine Übersicht des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft zeigt, nahezu alle Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden, teilweise um mehr als 30%. Auch Österreich, wo Lebensmittel schon heute deutlich teurer sind als in Deutschland, könnte erneut besonders betroffen sein. Die zuständige Landesrätin von Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger, erklärte am Dienstag, besonders spürbar sind die Kosten für Treibstoffe und Düngemittel. Letztere machen inzwischen bis zu 30% der Produktionskosten aus. Und genau diese Treibstoffkosten steigen seit der Sperrung der Straße von Hormus rasant an. Doch es gibt noch einen zweiten möglichen Preistreiber. Im Januar beschlossen die Regierungen der EU-Staaten, hier Archivbilder, das Ende sämtlicher Importe von Öl und Gas aus Russland. Der Iran-Krieg bietet Moskau nun die Gelegenheit für eine energiepolitische Retourkutsche. Und genau darüber wird inzwischen offen gesprochen. In der vergangenen Woche dachte Russlands Präsident Wladimir Putin öffentlich über ein frühzeitiges Ende der Energielieferungen an EU-Staaten nach. Am Montag machte er deutlich, diese Pläne werden inzwischen konkreter. Und am Montag sagte Putin:
In diesem Zusammenhang wurde der Regierung bereits der Auftrag erteilt, zu prüfen, ob es sinnvoll sein könnte, die Lieferungen unserer Energierohstoffe nach Europa selbst einzustellen, anstatt abzuwarten, bis man uns demonstrativ die Tür vor der Nase zuschlägt. Wenn wir jetzt handeln, können wir dort stabile Positionen aufbauen, in Staaten mit langfristiger Nachfrage und verlässlichen wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland.
Das würde bedeuten, Russland könnte auch künftig nicht zu den früheren Energielieferungen nach Europa zurückkehren. Auch an anderer Stelle könnte der Iran-Krieg genutzt werden, um Gewinne zu erhöhen. Die Europäische Union plant bereits seit einiger Zeit die Wiedereinführung bestimmter spekulativer Finanzprodukte. Der offizielle Begriff dafür lautet Vollendung der Kapitalmarktunion. Am Montag kündigte der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil einen entsprechenden Vorstoß offen an.
Auch als Konsequenz aus der Frage Iran. Es bleibt ja die richtige Analyse auch, dass wir in Europa stärker werden müssen. Und unser Ziel ist dann schon, dass wir die Regierungschefs auch mit einem substanziellen Beitrag ausstatten für den nächsten Europäischen Rat, wie wir im Bereich der Kapitalmarktunion, der Saving- und Investmentsunion wirklich vorankommen können.
Doch was genau verbirgt sich hinter der sogenannten Kapitalmarktunion? Geplant ist unter anderem, Kredite wieder verstärkt in Wertpapiere umzuwandeln und anschließend an Investoren weiterzuverkaufen. Dieser Vorgang wird Verbriefung genannt. Genau diese Praxis spielte bereits bei der weltweiten Finanzkrise eine zentrale Rolle. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnte deshalb schon im vergangenen Jahr. Wörtlich heißt es, Verbriefungen trugen maßgeblich zur Verbreitung und Verschärfung der Finanzkrise 2007-2008 bei. Sie sind ein Risiko für die Finanzmarktstabilität, weil sie Fehlanreize setzen. Der Krieg um den Iran ist längst auch ein Kampf um die Deutungshoheit, also um das Narrativ. Ein Beispiel dafür lieferte der heutige Morgen. Sowohl die Tagesschau als auch die Bild-Zeitung veröffentlichten nahezu gleichlautende Überschriften. Ihre Botschaft? US-Präsident Donald Trump wolle den Krieg beenden. Tatsächlich erklärte Trump auf einer Pressekonferenz, der Waffengang werde nicht mehr lange dauern. Doch unmittelbar zuvor hatte er bei einer Rede vor Republikanern das Gegenteil behauptet. Die Berichterstattung deutscher Medien blendet zudem andere Teile seiner Auftritte weitgehend aus. Beobachter sehen darin einen Präsidenten, der sich der Ernsthaftigkeit der Lage offenbar kaum noch bewusst ist.
46 ships, can you believe it? 46 Schiffe, könnt ihr euch das vorstellen? Ich war sogar etwas verärgert über unsere Leute. Ich sagte, warum haben wir die Schiffe nicht einfach erobert? Wir hätten sie nutzen können. Warum versenkt ihr sie? Er sagte, es macht mehr Spaß, sie zu versenken. Sie versenken sie lieber. Es ist sicherer, sagen sie. Wahrscheinlich stimmt das. Aber stellt euch vor, wir haben 46 ausgeschaltet. Please go ahead. Mr. President, Sie haben gerade angedeutet, dass der Iran irgendwie an einen Tomahawk gelangt ist und am ersten Kriegstag seine eigene Grundschule bombardiert hat. Aber Sie sind der Einzige in Ihrer Regierung, der das behauptet. Sogar Ihr Verteidigungsminister wollte das nicht sagen.
Weil ich einfach nicht genug darüber weiß. Ich glaube, mir wurde gesagt, das wird noch untersucht. Aber Tomahawks werden auch von anderen benutzt, wie Sie wissen. Zahlreiche andere Nationen haben Tomahawks. Die kaufen sie von uns. Aber was auch immer der Bericht zeigt, ich werde damit leben.
Auch auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat Rede und Pressekonferenz verfolgt. Sein Fazit fällt deutlich aus. Er sagt, Trump spricht über den Krieg wie ein trotziges Kleinkind, das mit Bauklötzen um sich wirft. Nach diesem Auftritt sind transatlantische Unterwerfungsgesten in Deutschland endgültig fehl am Platz. In den Systemmedien wurde die Rede von US-Präsident Donald Trump weitgehend positiv aufgenommen. Nur bei Auf 1 erfahren Sie, welche Kriegsrhetorik Trump aktuell wirklich an den Tag legt. Denn wir verschreiben uns keinem Lager, sondern beurteilen Personen ausschließlich anhand ihrer Taten. Auf diesem Weg können Sie uns helfen mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Tod von Königinnen oder First Ladies sorgt oft für Emotionen. Man denke etwa an Lady Diana oder an Eva Peron. Doch stellen Sie sich solche Reaktionen vor, nur um das Zehnfache gesteigert. Und das über viele Jahrzehnte hinweg. Damit sind wir bei Königin Luise. Sie wäre am heutigen Dienstag 250 Jahre alt geworden. Als die Gemahlin des preußischen Königs im Jahr 1810 mit nur 34 Jahren starb, wurde ihr Leichnam in ihre Heimat Mecklenburg überführt. Entlang der Strecke kam es zu regelrechten Massenhysterien. Das war der Beginn dessen, was später als Luisenkult bezeichnet wurde. Als Märtyrerin und preußische Madonna verklärt, nahm die Verehrung bald religiöse Formen an, auch im einfachen Volk. Doch was daran war wirklich Legende und was Wirklichkeit? Im Jahr 1807 erlitt Preußen eine demütigende Niederlage gegen Frankreich. In dieser Situation erwies sich Luise als bemerkenswert begabte Diplomatin. Selbst Napoleon soll ihr politisches Geschick gefürchtet haben. Aus den späteren preußischen Reformen, die als Beginn der deutschen Demokratie gelten, wurde sie allerdings herausgehalten. Vor allem aber war Luise im Gegensatz zu ihrem eher blassen Ehemann eine Identifikationsfigur für viele Menschen. Volksnah, charismatisch und präsent. So wurde sie zum Symbol für einen Staat, der sich vom absolutistischen Königreich zu einer liberalen Ordnung und schließlich zu einer europäischen Großmacht entwickelte. Und der Mensch Luise? Vermutlich verkörperte sie nicht, wie damals behauptet, alles, was gut und edel und groß ist. Aber wer tut das schon? Nach dem sogenannten Geheimtreffen von Potsdam verhängten Städte und Gemeinden in ganz Deutschland Einreiseverbote gegen den patriotischen Autor und Aktivisten Martin Sellner. Nun zeigt sich, diese Praxis war offenbar rechtswidrig. Wie Sellner auf seinem Telegram-Kanal bekannt gab, hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Montag eine entsprechende Anordnung der Gemeinde Neulingen in Baden-Württemberg aufgehoben. Die Richter sparten dabei nicht mit Kritik an der Kommune. So heißt es in der Entscheidung, die Gemeinde hat sich nicht hinreichend mit einzelnen aus ihrer Sicht zu erwartenden Äußerungen im Hinblick auf ihre strafrechtliche Relevanz auseinandergesetzt. Der Tadel wiegt umso schwerer, als sich die Gemeinde zur Begründung ausdrücklich auf Sellners Einstufung durch den Verfassungsschutz als rechtsextrem berufen hatte. Doch das genügte den Richtern offenbar nicht. Sellner begrüßte das Urteil gegenüber Auf 1. Wörtlich sagte er, damit ist der kolossale Rechtsmissbrauch durch deutsche Städte hoffentlich zu Ende. Weiteren Lesereisen steht damit nichts im Wege. Sellner wertet die Entscheidung als Beleg dafür, dass nicht der Begriff Remigration, sondern vielmehr die staatlichen Maßnahmen dagegen verfassungswidrig seien. Wird Karl Lauterbach der neue Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO? Warum der ehemalige Gesundheitsminister eine perfekte Wahl für den Posten des WHO-Chefs wäre, erklärt Anwalt Dr. Christian Presoli im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber.
Von der Sicht der WHO her kann ich sehr gut verstehen, weil wir haben bei Tedros auch schon eine Person gehabt, die mit schwersten Vorwürfen aus ihrem eigenen Heimatland konfrontiert war. Da geht es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Tedros vor Gericht sozusagen bringen sollen. Und dadurch, dass er WHO-Generaldirektor ist, steht er unter völliger Immunität. Ja? Also er steht unter funktionaler Immunität, das heißt für alle Handlungen, die er in seiner Eigenschaft und in seiner Funktion als WHO-Generaldirektor macht, aber ihm wird auch diplomatische, vollumfängliche Immunität zugestanden, sprich auch für private Handlungen. Ein gefundenes Fressen, wenn ich Dreck am Stecken habe oder zumindest derart große Anschuldigungen habe, dann kann ich mich in diesen Posten natürlich auch sehr gut vor diesen Anschuldigungen und vor Gerichtsverfahren gegen diese Anschuldigungen schützen. Lauterbach, es stellt sich natürlich die Frage, ob es endlich einmal zu einer Aufarbeitung von der ganzen Corona-Thematik kommt. Bei Lauterbach könnte das natürlich auch mit ein Grund sein, dass er diese Immunität dann genießen möchte. Das kann man jetzt nur mal spekulieren. Ja, ich sehe ihn aber sehr wohl auch als eine Person an, die wiederum mein persönlicher Eindruck nicht die Stärke hat, aufzustehen, wenn alle Geldgeber sagen, wir drehen einen Geldhahn ab, wenn du das und das nicht machst, dass er sich dann dagegen stellt. Von Seiten der WHO eine perfekte Wahl.
Welche weiteren Risiken ein WHO-Generaldirektor Lauterbach, der die Covid-Spritzen als praktisch nebenwirkungsfrei beworben hatte, mit sich bringen könnte, das erfahren Sie in der vollständigen Sendung Elsa auf 1, exklusiv unter www.auf1.tv. Ein mögliches Krebsheilmittel soll jahrzehntelang vom US-Geheimdienst CIA geheim gehalten worden sein. Konkret geht es um ein antiparasitäres Medikament, also ein Mittel gegen Parasiten. Zu dieser Wirkstoffgruppe gehört auch Ivermectin. Bereits eine sowjetische Studie aus dem Jahr 1950 kam zu dem Ergebnis, dass das Präparat Myrazil-D sowohl Krebs als auch parasitäre Erkrankungen erfolgreich bekämpfen könnte. Doch dieses Dokument wurde vom US-Geheimdienst ganze 60 Jahre lang unter Verschluss gehalten. Erst im Jahr 2014 wurde es freigegeben. Und selbst danach blieb die Studie lang weitgehend unbeachtet. Über viele Jahre berichteten die großen Medien kaum darüber. Doch nun kommt Bewegung in die Debatte. Denn in den USA prüft das National Cancer Institute inzwischen das Nobelpreisgekrönte Medikament Ivermectin als mögliches Mittel gegen Krebs. 40 Millionen Dollar und 35 Millionen Euro in bar, dazu 9 Kilogramm Gold. Es war eine heikle Fracht, die vergangene Woche von den ungarischen Grenzbehörden gestoppt wurde. Der Transport befand sich auf dem Weg in die Ukraine. Organisiert wurde die zweifelhafte Lieferung von der österreichischen Raiffeisenbank, legal wie die ukrainische Oschadbank in ihrer Rolle als Empfängerin betont. Doch daran bestehen erhebliche Zweifel. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag äußerte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker einen brisanten Verdacht.
Das ist schlicht und ergreifend der Verdacht auf Geldwäsche oder organisierte Korruption, Verschleierung der digitalen Herkunft von Geldern durch Umwandlung in Bargeld und Gold. Sind dabei öffentliche Mittel betroffen, auch das kann man ja zum heutigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dann käme auch noch ein Untreuevorwurf in Frage. Ich möchte noch einmal aber betonen, das sind zu prüfende Verdachtslagen und keine bewiesenen Tatsachen.
Und der gestoppte Transport könnte nur die Spitze des Eisbergs sein, wie Hafenecker betont.
Dass das, was am 5. März passiert ist, dieser eine Transport eben kein Einzelfall gewesen ist, sondern dass man bereits seit Jänner 2025 ein hohes Verkehrsaufkommen auf dieser Route zu verzeichnen hatte. Und insgesamt sind rund 900 Millionen US-Dollar auf dieser Route transportiert worden und weiters dann 400 Millionen Euro in Banknoten und dazu kommen noch 146 Kilogramm Gold. Das heißt also, dieser eine Transport ist sozusagen nur ein Schlaglicht darauf, was schon seit über einem Jahr in offenkundig einer gewissen Regelmäßigkeit stattfindet und das soll man in diesem Zusammenhang auch nicht außer Acht lassen. Und wenn diese Zahlen nur annähernd stimmen, und das werden wir natürlich auch prüfen, dann reden wir eben nicht über den Einzelfall, aus dem das jetzt dargestellt wird, sondern dann reden wir über eine systematische Bargeldroute mit Ausgangspunkt Österreich.
In Österreichs Apotheken soll künftig auch geimpft werden. Doch die Aufgaben sollen noch erweitert werden, bis hin zu einer Steuerung der Patientenströme. Weiter sollen Apotheken künftig eine betreute Selbstmedikation anbieten und sogar ein Arzt über Telemedizin zugeschaltet werden. Außerdem sollen verstärkt Biotech-Medikamente vertrieben werden, also minimalste synthetisch hergestellte Wirkstoffe. Mehr Impfungen, Digitalisierung und Biotechnologie also auch in Apotheken. Das ist das Ergebnis des aktuell stattfindenden APO-Kongresses der österreichischen Apothekerkammer. Am Sonntag wurde in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Doch das war erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Wahlen, die dieses Jahr in Deutschland vor der Tür stehen. Als nächstes folgt Rheinland-Pfalz. Am 22. März konnte dort über eine neue Regierung abgestimmt werden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat den Spitzenkandidaten der AfD Jan Bollinger gefragt, ob ein AfD-Sieg etwa ein Ende der GEZ-Gebühren bedeuten würde.
Ja, das würden wir tun und das steht auch in unserem Wahlprogramm und das sage ich ja auch in jeder meiner Reden. Wir haben da ein sehr schönes Konzept, den sogenannten Grundfunk. Das heißt, wir sagen, ja, man kann schon öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der muss aber nicht diesen enormen Umfang haben, wie jetzt diesen Sender-Wildwuchs und enorme Budgets für Pensionszahlungen von ehemaligen Intendanten, die schon während des Berufslebens besser dotierte Positionen haben als der Bundeskanzler und natürlich dann auch als der Ministerpräsident. Das brauchen wir alles nicht. Was wir wollen, ist ein Schaufenster der Regionen. Was wir gerne auch weiter unterstützen, das sind die Bürgersender, das Bürgerfernsehen, offene Kanäle, wo die Bürger eben selber sich beteiligen können. Das werden wir nicht antasten. Wir sind aber der Auffassung, dass man mit 10% des Budgets gut auskommt. Soweit würden wir das zurückstutzen mit dem Fokus auf eben regionale Berichterstattung. Und finanzieren würden wir das Ganze über eine Online-Steuer, dass die vielen Digitalkonzerne, die unseren Marktplatz hier nutzen, ohne dafür in irgendeiner Weise beizutragen, dass die eben eine Abgabe entrichten und damit ersparen wir unseren Bürgern die unsäglichen GEZ-Gebühren, die dann zum Beispiel patriotisch gesinnte Menschen dafür leisten, dass sie dann von den linksgestrickten Sendern noch diffamiert werden. Das wird mit uns sofort enden.
Ist das, was die ARD jetzt, ich glaube gestern oder in dieser Woche beschlossen hat, 3 ihrer Spartenkanäle einzustellen, Tagesschau 24, One und Alpha, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist das aus Ihrer Sicht ein richtiger Schritt?
Ja, das ist ein richtiger Schritt. Das ist natürlich etwas, und Sie sehen, dass seitdem die AfD fundiert und energisch Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbringt, haben das auch andere aufgegriffen. Das ist ja ohnehin etwas, wie die AfD seit Jahren schon aus der Opposition heraus wirkt, diese Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder an der Migrationspolitik zum Beispiel, auch an der EU, dass ist doch von den Altparteien alles nur aufgegriffen worden, weil sie sehen, dass die AfD da Themen anspricht, die den Bürgern wichtig sind. Und natürlich macht das Sinn, dass man da anfängt zu streichen. Da hat man ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen teilweise mit einer zaghaften Selbstkritik begonnen. Ja, und muss das alles immer mehr werden. Aber wie gesagt, das ist erstens ist es eine Reaktion darauf, dass wir diese Kritik aus der Bevölkerung, dass wir eben auf breiter Flanke in die Öffentlichkeit getragen haben und es ist natürlich zu wenig. Deshalb sagen wir, das sind erste Belege dafür, dass diese Kritik wirkt und gleichzeitig greift es nicht weit genug. Wir beharren auf unserem Prinzip des Grundfunks und da kann man das Budget auf 10% des aktuellen Budgets reduzieren.
Die Wirtschaft in Deutschland ist in der Krise. Da spreche ich jetzt noch gar nicht von der Preisentwicklung der vergangenen Tage, sondern auch bereits in den letzten Jahren geht es eigentlich nur noch bergab, auch in Rheinland-Pfalz. Vor ein paar Tagen wurden jüngste Zahlen veröffentlicht, -1,1% im Jahr 2024. Das scheint die aktuellste Statistik zu sein. Und das ist auch das dritte schrumpfende Jahr in Folge. Nicht alles lässt sich da landespolitisch lösen. Da sind bundespolitische Rahmenbedingungen zu beachten. Da ist die EU, da ist die Welt. Aber was wäre denn Ihr Konzept für Rheinland-Pfalz, was Sie tatsächlich auf Landesebene verwirklichen können?
Ja, vielen Dank. Also zunächst mal ist schon festzuhalten, dass Rheinland-Pfalz eben der Blinde unter den Einäugigen ist, dass wir seit längerer Zeit Schlusslicht sind beim Wirtschaftswachstum, hinter alle anderen Bundesländer zurückfallen.
Und wie Jan Bollinger den Verfassungsschutz reformieren würde, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Anders als ARD und Co. kassiert Auf 1 keine Milliarden aus Zwangsgebühren. Unser Sender wird ausschließlich von Zusehern finanziert, die von unserem Programm überzeugt sind. Wenn auch Sie unseren Sender langfristig erhalten wollen, reicht dafür bereits eine kleine Spende, etwa über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.